wurde ja schon erwähnt, wir sind in dieser Predigtserie brennend im Heiligen Geist. Und ich glaube, es ist eine ganz wertvolle Serie und ich bin überzeugt, dass wir dieses Wirken vom Heiligen Geist einfach brauchen, vermehrt brauchen, damit die Gemeinde gestärkt wird und das Reich Gottes wachsen darf. Letzten Sonntag hat uns Ueli gesagt, warum oder wozu diese Geistesgaben sind und hat dann erwähnt, dass wir heute eben drei Gaben ein bisschen näher anschauen oder unter die Lupe nehmen. Und das werde ich gerne tun. Starten möchte ich aber mit dem Text aus 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 6. Das sind die Einleitung von Paulus, wo er nachher zu diesen Gaben kommt. Er sagt da, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Paulus schreibt von diesen Gnadengaben oder eben von diesen Charismen, wie es im Griechischen heißt. Und das Wort Charisma könnten wir auch übersetzen, oder heißt wörtlich eigentlich Geschenk. Und somit sind Gaben, diese Geistesgaben, von denen wir heute sprechen, alle ein Geschenk Gottes. Sie haben den Ursprung bei Gott und nicht beim Menschen. Es sind keine Verdienste, die wir uns erarbeiten können, sondern eben geschenkt von Gott. Und deshalb dürfen wir sie auch nie losgelöst von Gott betrachten oder verwenden. Und mir gefällt hier in diesem Vers diese Einheit, die Paulus beschreibt. Es ist ein Geist, ein Herr, ein Gott. Aber es sind ganz verschiedene Gaben, ganz verschiedene Dienste, ganz verschiedene Wirkungen. Und diese Gaben werden einem jeden zugeteilt, sagt die Bibel. Jeder bekommt Gaben von Gott. Und wenn wir Paulus anschauen, dann sagt er sogar, dass das ewige Leben eigentlich die erste Gnadengabe ist, die ein Christ bekommt. Jeder. Es heißt in Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus kennst, ihn als Retter angenommen hast, dann hast du diese Gnadengabe des ewigen Lebens. Wie gut ist das, dieses Geschenk haben zu dürfen. Der Heilige Geist ist ja eigentlich unsichtbar normalerweise. Man sieht ihn nicht, aber durch diese Geistesgaben wird er eben sichtbar. Es geschehen Dinge um uns herum, die wir nicht im Natürlichen einordnen können. Und deshalb Geistesgaben. So, und jetzt komme ich auf diese drei Gaben. Es war gar nicht so einfach herauszufinden, ja, welche Gabe soll ich dann jetzt näher beschreiben und in die Lupe nehmen. Weil es gibt ja nicht wichtige und weniger wichtige Gaben. Und wenn ich diese drei heute beschreibe, meine ich nicht, dass die anderen Gaben irgendwie weniger wichtig wären oder so. Sind alle wichtig, brauchen alle. Aber ich habe einfach drei aufs Herz bekommen, die ich mit euch näher betrachten möchte. Eines, das erste, ist das Wort der Weisheit. Das zweite ist die Gabe des Glaubens und das dritte die Gabe der Geisterunterscheidung. Wir starten mit dem Wort der Weisheit. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ich glaube, es ist gut, wenn wir hier gut hinschauen. Es heißt hier ein Wort der Weisheit und nicht Gabe der Weisheit. Mit anderen Worten, wenn du diese Gabe des Wortes der Weisheit besitzt, dann ist es nicht so, dass du einfach per se eine Weisheit hast, die alle anderen nicht haben. Und die du immer hast, in jeder Situation. Nein, es ist ein Wort der Weisheit, das dir gegeben wird in spezifischen Situationen, wo du Offenbarung bekommst vom Heiligen Geist. Diese Gabe hat auch nichts zu tun mit irgendwie einem Theologiestudium oder guter Bildung. Das kann man verwechseln, weil einer ein bisschen viel weiß, dass man meint, ah, das ist ein Wort der Weisheit. Aber nein, du kannst noch so viel studieren und wissen, wenn ein Wort der Weisheit gefragt ist, dann hilft alles Studium nichts oder mindestens nicht viel. Auch wenn das gut ist, dass man studiert und unseren Verstand einsetzen, aber bei der Gabe der Weisheit oder des Wortes der Weisheit geht es eben darum, dass etwas Göttliches, etwas vom Heiligen Geist in unsere Mitte kommt. Es ist nicht ein Produkt von Studium und Verstand, sondern ein Geschenk vom Geist Gottes. In 1. Korinther 2,7 heißt es, sagt Paulus, nein, was wir verkündigen, ist Gottes Weisheit. Wir verkündigen ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Es ist Gottes Weisheit und nicht menschliche Weisheit. Alle menschliche Weisheit kann das, was Gott weiß, nie irgendwie aufholen oder wettmachen. Es braucht diese göttliche Weisheit. Dieses Wort der Weisheit ist eigentlich die Kunst, in einer spezifischen Situation genau das Richtige zu sagen. Das alles übertrifft. Dann, wenn eine Situation unlösbar scheint oder der Gegner mich angreift, kann ich mit einem Wort der Weisheit ihn zum Schweigen bringen. Oder die Lösung ist auf dem Tisch. Einmal mag ich mich erinnern, ich war in einem Seminar, da hat uns der Referent erzählt, dass er von einer quasi unlösbaren Aufgabe stand. Er hatte keine Ahnung, wie er diese Situation lösen soll. Und dann ging er ins Gebet und hat ein Wort der Weisheit empfangen. Er hat gesagt, es war übernatürlich, wie Gott ihm eine Idee gegeben hat, ein Wort, und er konnte die Situation in einer kurzen Zeit lösen. Völlig übernatürlich. Und das ist eben das Wort der Weisheit. Im Alten Testament sehen wir diese Gabe auch schon. Zum Beispiel bei König Salomo. Da waren zwei Frauen, die wohnten im selben Haus und kamen so zur gleichen Zeit ein Kind. Und jetzt war es so, da geschah etwas Tragisches, dass die eine Frau in der Nacht ihr Kind erdrückte. Das Kind starb. Noch in derselben Nacht ging die Frau mit dem toten Kind zur anderen Frau und wechselte das Kind aus. Nahm das Lebendige und tat das Tote zu ihr. Ab dem Moment war Krieg in diesem Haus. Jede behauptete, das lebendige Kind sei ihres. Und es geschah und es kam so weit, dass sie dann eben vor Salomo kamen. Und dann kam diese göttliche Weisheit von ihm zum Zug. Und wir lesen von ihm, da befahl er, bringt mir ein Schwert. Als man die Waffe gebracht hatte, gab Salomo den Befehl, teilt das lebendige Kind in zwei gleiche Teile und gebt dann jeder der beiden Frauen eine Hälfte. Als die wirkliche Mutter des Jungen das hörte, brach es ihr schier das Herz. Und sie bat den König, bitte Herr, töte das Kind nicht. Ich flehe euch an, lieber soll sie es bekommen. Die andere aber sagte, doch zerschneidet es nur, es soll weder mir noch ihr gehören. Da befahl der König, tötet den Säugling nicht, sondern gebt ihn der Frau, die ihn um jeden Preis am Leben halten will, denn sie ist die Mutter. Bald wusste man in ganz Israel, wie weise König Salomo geurteilt hatte, und alle hatten große Ehrfurcht vor ihm, denn sie merkten, dass Gott in ihm ganz besonders mit Weisheit beschenkt hatte, um gerechte Urteile zu fällen. Also dieser Salomo hatte eine Weisheit von Gott, die die menschliche Weisheit übertraf. Er konnte nicht selbst das studieren, sondern es war ein Wort der Weisheit, das er hier weitergab. Es gibt mehrere Beispiele im Alten Testament. Eines möchte ich noch erwähnen, zum Beispiel Jethro. Jethro, der Schwiegervater von Mose, hatte auch ein Wort der Weisheit, als er ihm die Leitungsstrukturen erklärte und Mose Rat gab, wie er seine Mannschaft aufteilen musste. Sonst wäre er wahrscheinlich in ein Burnout geraten. Ja, und Jesus hatte auch diese Gabe. Diese Gabe, das Wort der Weisheit. Das sagt übrigens schon Jesaja voraus. Er schreibt nämlich, und auf ihn wird ruhen der Geist der Weisheit. Jesus besaß das. Wir können viele Beispiele davon lesen. Eines ist, als Jesus von Schriftgelehrten versucht wurde. Sie stellten ihm eine Fangfrage. Sie wollten wissen, was sagt zu ihm, ist es Gottes Wille, dass wir dem Kaiser Steuern bezahlen? Dann war die Antwort von Jesus so genial, dass wir im Anschluss davon lesen, sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie schwiegen. Seine Gegner waren mundtot. Und das, weil Jesus ein Wort der Weisheit ausgesprochen hatte. Ein Kapitel später sagt Jesus dann, dass er uns auch solche Worte geben möchte. Es heißt dort in Kapitel 21 vom Lukas-Evangelium, denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen euer Gegner nicht entgegensetzen haben und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Also auch wir dürfen diese Gabe erwarten. Diese Gabe des Wortes, der Weisheit. Stephanus war übrigens auch ein Mann mit dieser Gabe. Stephanus war nicht ein Gelehrter, hatte kein Theologiestudium, war kein Rabbi, sondern war ein Diakon. Er wurde von einem Apostel eingesetzt und er diente eigentlich den Hilfsbedürftigen. Dann hatte er ein Streitgespräch oder eine Auseinandersetzung mit einigen jüdischen Angehörigen einer Gemeinde und dann lesen wir, was sie dann sagten. Es heißt dann in Apostelgeschichte 6, Vers 10, doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Die Worte von Stephanus, eigentlich einem einfachen Mann, waren so von göttlicher Weisheit geprägt, dass seine Gegenüber nichts mehr sagen konnten. Sie schwiegen. Die Folgen allerdings, die Stephanus erlebte, waren alles andere als positiv. Ganz kurz darauf wurde er gesteinigt. Und ich glaube, hier können wir eine nicht so einfache Lektion lernen. Nicht immer dann, wenn du ein Wort der Weisheit hast oder auch eine Gabe von Gott einsetzt, heißt das, dass du dann mit einer Anerkennung gekrönt wirst. Es kann auch negative Folgen haben, so wie bei Stephanus. Aber denken wir daran, die Gaben vom Geist Gottes sind nicht dazu da, dir Anerkennung zu bringen, sondern sie sind für die Gemeinde, für das Volk Gottes gedacht. Die Worte der Weisheit haben auch Auswirkungen. Wir können das lesen in Jakobus 3, Vers 17. Dort heißt es, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Das ist die Gabe des Wortes der Weisheit. Vielleicht haben einige von euch schon von dieser Gabe gehört, der Erkenntnis, Geist der Erkenntnis. Das wird manchmal verwechselt oder ist auch sehr verwandt, aber bei der Gabe der Erkenntnis geht es eigentlich darum, dass Gott dir eine Offenbarung schenkt oder der Heilige Geist dir eine Offenbarung schenkt über ein Wort in der Bibel, über Gottes Wort, etwas erleuchtet. Das wäre dann die Gabe des Erkenntnis. Einfach so ein bisschen zur Abgrenzung, da gehe ich jetzt aber nicht mehr darauf ein. Bei der Vorbereitung hat mich diese Gabe persönlich fasziniert. Wie genial, wenn du in einer Situation, wo es keinen Ausweg gibt, wo du nicht weiter weißt, ein Wort kommt vom Heiligen Geist, das so treffend und so klar und so eindeutig ist, dass die Situation sich einfach klärt. Und ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen das in der heutigen Zeit. In der Gemeinde, in der Wirtschaft, in der Politik sind solche Männer und Frauen mit dieser Gabe gefragt. Lass uns danach streben, dass wir diese Gabe bekommen. Wir brauchen sie. Da bin ich fest davon überzeugt. Wir kommen zur nächsten Gabe. Einem anderen, der Glaube in demselben Geist. Bei dieser Gabe geht es nicht um den seligmachenden Glauben, um den Heilsglauben. Es geht auch nicht um die Frucht des Geistes. Eine Geistesfrucht ist Glaube. Das ist aber nicht von was wir heute sprechen. Das ist nicht die Gabe. Der Heilsglaube, den du hast, wenn du Jesus kennst, ist der Glaube, wo du dein Leben Gott anvertraust. Ist dein Glaube, wo dein Vertrauen zu Gott ausdrückt. Ist der Glaube, der die Rettung bringt. Jeder, der glaubt, wird gerettet. Ist ein Glaube, der von Gewissheit überzeugt ist. Ein Vertrauen in Gott. Und ich glaube, dass dieser Heilsglaube dann auch dazu führt, dass eine Geistesfrucht entstehen darf. Dass der Glaube wachsen darf. Und ich bin überzeugt und glaube, dass jeder, der mit Jesus unterwegs ist, einen wachsenden Glauben haben darf. Ohne dass er diese Gabe hat. Bei jedem Christen soll der Glaube wachsen, soll zunehmen mit dem, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Je besser du ihn kennst, je mehr Zeit du mit ihm verbringst, das wächst, der Glaube wächst. Und das soll bei jedem geschehen. Du kannst nicht anders sagen, ich habe die Gabe des Glaubens nicht, deshalb bin ich halt so. Nein, die Gabe ist etwas anderes. Es ist dann geschenkt. Aber die Frucht, da kannst du wieder dazu beitragen, dass deine Treue immer tiefer wird. Und du in diesem Glauben wachsen darfst. Der Glaube als Gabe allerdings würde ich bezeichnen als glaubensversetzenden Glaube. Der versetzt Berge, dieser Glaube, diese Geistesgabe. Und Kirchenväter haben ihn wunderwirkenden Glauben genannt. Ich glaube, das passt. Das passt. Ich habe einen Satz von Josef Bosch gelesen, wo er schreibt, der mit dieser Gnadengabe beschenkte Christ hat ein übernatürliches Witterungsvermögen dafür, dass Gott in einem ganz bestimmten, konkreten Falle seine Macht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit offenbaren wird. Ein Witterungsvermögen. Der spürt was, dass da etwas geht, wo der Glaube freigesetzt wird. Und es ist ja dann eigentlich auch nicht der Glaube dieses Menschen, sondern ist der Glaube in ihm, der Heilige Geist, der glaubt. Und deshalb ist er so übermäßig groß, so stark. Der Glaube von dem Gabentag ist vielleicht gar nicht so groß, aber der Glaube in ihm, diese Gabe, die der Geist schenkt, der überwächst alles. Es gibt eine Kühnheit, die du nicht selbst machen kannst. Eine Gewissheit, wo du weißt, das trifft jetzt ein, weil Gott dieser Glaube schenkt. Das hat nichts mit Optimismus oder Leichtfertigkeit zu tun, sondern ist eine tiefe inneres Wirken vom Heiligen Geist, wo du weißt, jetzt will Jesus seinen Willen offenbaren unter uns. Auch im Alten Testament finden wir hier viele Beispiele. Ich glaube, es gab viele Träger dieser Gabe. Wenn man Hebräer 11 liest, diese Glaubensliste, da waren Frauen und Männer des Glaubens. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, 1. König 18, ist Elia. Eine ganz bekannte Geschichte. Und ich meinte, wenn er da mit dem Baalskrieger streitete, es ging ja darum, wer hat den lebendigen Gott? Ist das der Gott von Baal oder ist das der Gott von Elia? Da macht sie ab, wir machen ein Feuer und wir machen ein Altar und jeder betet um Feuer. Und Elia stand da und verspottete diese Baalspriester. Schon das alleine ist Mut, er braucht Mut. Da zu stehen, die Baalspriester tanzten um diesen Altar. Sie waren in Ekstase und schrien, Baal, höre uns, Baal, höre uns. Aber zusätzlich zu diesem Mut braucht es dann eben das Charisma, diese Gabe des Glaubens, wenn du vor dem, dass du betest, noch Wasser über deinen Altar schüttest und alles menschlich Mögliche ausschaltest, dass hier Brand entstehen könnte. Das braucht dann diese Gabe des Glaubens. Und dann betet Elia, höre mich, o Herr, höre mich, damit dieses Volk erkenne, dass du, o Herr, der wahre Gott bist. Und ich brauche hier nicht zu erwähnen, dass das in Erfüllung ging. Weil wenn du diese Gabe des Glaubens hast, dann ist eigentlich das Erfülltwerden schon mit inklusive. Das geschieht dann. Das weiß der mit dieser Gabe. Und ja, Jesus hatte diese Gabe auch. Ein Beispiel davon lesen wir bei der Auferstehung des Lazarus. Lazarus war bereits 4 Tage tot und die Hoffnung seiner Freunde, Bekannten war schon lange verloschen. Aber als Jesus den Stein von diesem Grab wegrollen wollte, sagte ihm Martha, du Jesus, bist du sicher, dass du das tun willst? Der Leichnam riecht wahrscheinlich schon. Aber Jesus, mit dieser Gabe des Glaubens, war überzeugt, dass Lazarus auferweckt werden wird. Und dann lesen wir in Johannes 11, Vers 41, was Jesus sagte. Er betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie wollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich glaube, dass diese Gabe des Glaubens dazu da ist, dass das Volk gestärkt wird in dem Glauben. Das haben wir bei Elia gesehen. Dass das Volk sieht, dass da ein lebendiger Gott ist. Jesus betet hier, sie sollen miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Diese Gabe des Glaubens ist eine wunderbare Gabe, nach der wir uns ausstrecken dürfen. Wir sehen sie noch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament. Auch auf einer erstaunlichen Situation, zum Beispiel bei Hauptmann von Kapernaum, sagt Jesus, dass er erstaunt ist über diesen großen Glauben. Hat er den Jüngern nie so gesagt. Aber auch Petrus hatte diese Gabe. Wir lesen davon, als er zusammen mit Johannes zum Tempel kommt und da der Gelähmte ist, wird er geheilt. aufgrund des Glaubens. Es heißt in Apostelgeschichte 3,16, das Vertrauen auf Jesus und die Macht seines Namens haben diesen Mann hier vollständig geheilt. Ihr alle kennt ihn und wisst, dass er gelähmt war. Doch nun ist er vor euren Augen gesund geworden durch den Glauben, den Jesus in ihm geweckt hat. Den Glauben, den Jesus geweckt hat in ihm. Das hat dazu geführt, dass der geheilt wurde. Und dann wohl das kühnste Wort, das wir diesbezüglich lesen, ist wahrscheinlich in Markus 11. Jemand, der diese Gabe des Glaubens hat, würde ich meinen, kann das sagen. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Also mit dieser Gabe des Glaubens kannst du beten und dann in die Tagesordnung übergehen. Einfach weil du weißt, dass was du gebetet hast, tatsächlich geschehen wird. Es ist schon Wirklichkeit, wenn du betest. Danke, dass du mich erhört hast, sagt Jesus. Seine innere Überzeugung, auch wenn es noch nicht sichtbar ist, du weißt das. Ich glaube, bei dieser Gabe ist es wichtig, dass wir uns immer vor Augen führen, es ist ein Geschenk von Gott. Es ist töricht, wenn du Männer und Frauen bewunderst mit dieser Gabe und denkst, wow, hat der einen Glauben? Dieser Glaube bekam er geschenkt. Es ist eine Gabe von Gott, eine Gabe vom Heiligen Geist. Du kannst nicht sagen, weil er dies hat, ist er besser als andere oder ist ein reiferer Christ als ein anderer. An der Geistesfrucht erkennt man Reife. Die Gaben werden einem geschenkt. Es gibt auch Menschen, die noch ganz kurz mit Jesus unterwegs sind und bereits Gaben besitzen. Und andere, die schon länger unterwegs sind und meinen, es sollte noch mehr da sein. Das ist ein Geschenk. Lass uns nicht urteilen, dass der besser ist oder weniger gut, nur weil er eine Gabe hat oder eben nicht. Aber ich glaube, dass diese Gabe dazu da ist, uns zu stärken. Unseren Glauben zu stärken. Ich in meinem Leben weiß, wenn ich Berichte höre von solchen Dingen, wo dieser Glaube, dieser übernatürliche Glaube, der Gott geschenkt hat, sichtbar wurde, dann ist das eine richtige Ermutigung. Wo Gott eingreift, übernatürlich eingreift, durch den Glauben, der er freisetzt in uns. Etwas Geniales, etwas Wunderbares. Lasst uns nach dieser Gabe streben. Ich glaube, wir dürfen Gott bitten um Gaben. Kommen wir zu der letzten Gabe von heute Morgen, die Unterscheidung der Geister. Diese Gabe gibt uns die Möglichkeit, menschliche, göttliche oder auch wiedergöttliche Gaben von Geistern voneinander zu unterscheiden. Die Gabe entlarvt falsche Geister. Reinhard Ononska schreibt dazu, dass es nicht zu verwechseln ist mit irgendeiner Deutung von einer Gabe, von einer Prophetie zum Beispiel. Er schreibt hier dazu von einer Frau. Eine liebe Frau behauptete, sie habe die Gabe der Geisterunterscheidung. Sie saß in der Versammlung und wenn einer prophezeite, sagte sie, das war nicht vom Geist, oder? Das war vom Geist. Sie saß dort und verteilte Noten. Diese Frau ging dabei immer von ihren eigenen Empfindungen aus. Damit aber wurde sie das Maß, an dem alles gemessen werden musste. Was ihr gefiel, war recht, was ihr nicht gefiel, musste falsch sein. Das eigene Gefühl kann nicht der Maßstab dafür sein, ob eine Bewegung von Gott ist oder nicht. Viele Christen machen es im großen Stil bei der Beurteilung der Pfingstbewegung. Ihr subjektive Eindrücke wurden zum Maßstab für die Beurteilung. Der Aufbruch des Heiligen Geistes wurde abgelehnt, weil er ihnen nicht gefiel. Mir sagte ein sonst wirklich gläubiger Christ, das kann doch nicht vom Heiligen Geist sein, das gefällt mir nicht. Es ist mir fremd und stört mich. Im Letzten war es nicht ein Richten durch den Geist, sondern ein Hochstilisieren des eigenen frommen Fleisches. Also bei dieser Gabe geht es nicht darum, was du fühlst, sondern es geht darum, vom Geist Gottes etwas zu erkennen. Als Christ, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wächst hoffentlich deine Erkenntnis. Dann wird dein Beurteilungsvermögen größer. Wenn du im Wort Gottes liest, wenn du Jesus besser kennst, kannst du viele Dinge gut beurteilen, weil du reif bist im Glauben. Aber all diese Reife hilft dann, wenn es diese unterscheidenden Geister gibt, braucht eben nicht. Das ist mehr. Der eigene Geist erkennt das nicht, der ist dann blind. Es braucht den Geist Gottes, der dir das offenbart. Wisst ihr, Satan will ja nicht erkannt werden, wie er wirklich ist. Es heißt in 2. Korinther 11, 14, das ist allerdings kein Wunder, denn Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. An den äußeren Erscheinungen kann man diesen Geist nicht erkennen. In der Vorbereitung habe ich einen treffenden Satz gefunden. Da schreibt einer, der große Imitator Satan ist nicht so töricht, dass er mit Pferdefuß und Höllenschwefel die Gotteskinder zu versuchen versucht. Ja, der macht das trügerisch, der täuscht. Diese Gabe wurde im Alten Testament ganz oft dazu gebraucht, falsche Propheten zu entlarven. Die falschen vom richtigen Propheten zu unterscheiden. Im Neuen Testament war einer, der diese Gabe besaß, war Paulus. Wir lesen hier in Apostelgeschichte 16. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnet uns eine Frau, die von einem Wahrsagergeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr tragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagergeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Könnte eine Prophetie korrekter sein? Diese Frau hat absolut die Wahrheit erzählt. Absolut. Diese Männer zeigen euch, wie ihr Geld werden könnt. Ja. Auch ein reifer Christ hätte hier nichts Falsches erkannt. Da war nichts falsch dran an der Aussage, aber der Geist dahinter. Paulus brauchte die Gabe der Geisterunterscheidung, um diesen Geist der Schlange zu entlarven, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Es braucht also den Heiligen Geist, um das zu beurteilen und nicht einfach unsere Weisheit. Aber ich habe schon ein bisschen angetönt, ich glaube, bei dieser Gabe ist es besonders wichtig, dass wir auf den Heiligen Geist hören und nicht vorschnell urteilen. Man muss sich die Frage stellen, ist mir diese Person einfach jetzt unsympathisch oder gefällt mir die Art jetzt gerade nicht und deshalb muss es falsch sein? Nein, es braucht hier wirklich die Erkennung des Heiligen Geistes. Das braucht es dazu, dass wir erleben, dass Gott sich so offenbart, dass wir das erkennen dürfen. Und Ulonska schreibt dazu, und mit dem möchte ich dann diesen Teil schließen, er sagt, um mit einer solchen Gabe dienen zu können, ist das Vertrauen der Gemeinde unbedingt nötig. Wer der Gemeinde dienen will, muss sich als gemeindeförderndes, treues Glied erwiesen haben. Nur wer sich selbst unter die Zurechtweisung des Geistes stellt, verbindlich der Gemeinde angehört, die Wahrheit liebt und Jesus gefallen möchte, gewinnt eine solche Autorität, dass er selbst in solchen Offenbarungen dienen kann. Es braucht ein Vertrauen der Gemeinde. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, war ich so begeistert von diesen Gaben. Am liebsten hätte ich alle anderen auch noch näher studiert und mit euch geteilt, aber die Zeit reicht dazu nicht. Ich möchte viel lieber jetzt zu einem praktischen Teil kommen von dieser Predigt. Ich bitte die Lobpreisband, die dürft schon nach vorne kommen. Wir werden jetzt dann eine Zeit haben des Lobpreises und während dieser Zeit haben wir da hinten Platz gemacht. Ich habe drei Sektoren gemacht, ich habe die aufgeteilt in diese drei Gaben. Die Gabe vom Wort der Weisheit, die Gabe des Glaubens und die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und wenn wir jetzt dann in den Lobpreis einsteigen, dann bitte ich diejenigen, die eine dieser drei Gaben haben, in diesem Sektor zu stehen. Und wenn du diese Gabe hast, weißt, ich habe diese, dann steh in diesem Sektor. Dann bitte ich vom Segnungsteam, geht auch nach hinten, bitte ich die Ältesten, geht nach hinten, macht euch bereit zum Gebet. Und dann, wenn du gespürt hast in dieser Predigt, mich faszinieren diese Gaben, ich wünsche mir diese Gaben oder eine dieser Gaben, und du merkst bei dir, das begeistert mich, ich möchte das, dann kann ich dir sagen, Gott ist da Und er hat versprochen, dass er gerne gibt. Gott beschenkt gerne. Er gibt über unser Bitten und Verstehen. Und ich glaube, heute Morgen möchte Gott uns beschenken. Uns beschenken mit Gaben. Ich bin überzeugt, dass wir diese Gaben unbedingt nötig haben, vermehrt brauchen, auch hier in unserer Kirche. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns diese Gaben schenken kann. Und dann geht auch nach hinten. Lasst dir die Hände auflegen von jemandem, der diese Gabe hat. Und dann empfang sie als Geschenk von Gott. Wir dürfen Gott bitten. Wir dürfen darum ringen um diese Gaben. Und ich ermutige dich, nimm diese Gelegenheit wahr. Während dieser Zeit, wo wir Gott anbeten, geh nach hinten und lass für dich beten. Ich möchte noch beten und dann steigen wir ein in diese Zeit vom Lobpreis und des Empfangens von Geschenken. Jesus, ich danke dir für diese Geistesgaben. Ich danke dir, dass wir sie haben dürfen und dass du noch mehr uns davon schenken möchtest. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie, damit dein Reich wachsen darf, damit unser Glaube gestärkt wird, damit Menschen deine Liebe erkennen dürfen. Jesus, du bist da. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen gegenwärtig bist. Und wir sind hier, wir können das uns nicht verdienen, wir können das nicht erarbeiten, aber wir dürfen darum bitten. Und du schenkst gerne. Und so danke ich dir, dass du uns jetzt Mut schenkst, diese Gabe zu empfangen und zu dir zu kommen. Und einfach ganz kindlich darum zu beten. Du bist ein großer Gott. Ich ehre und preise dich. Amen.